Dann läute ich den für heute letzten Tagesordnungspunkt ein und gestehe dann als erstes, mir ist noch nicht so ganz offensichtlich, und es ist natürlich schlecht, wenn mir nicht offensichtlich ist, was ich hinterher tun soll, aber ich höre ja gut zu, was Sie mir mit auf den Weg geben, was wir machen. Wir haben die drei Papiere, die unterschiedliche Aufhänger haben. Das heißt, grundsätzlich bemühen sich alle möglichen Organisationen wie die EU-Kommission und die Group of 30 irgendwie darüber nachzudenken, wie man denn die Wirtschaft ankurbelt. Und wenn man dann die Wirtschaft ankurbelt, sieht man, dass das gegebenenfalls auch mit Abbildung zu tun hat und dass sie langfristig Dinge ankurbeln wollen und dass sie sich insofern der langfristigen Abbildung irgendwie auch als Rahmenwerk annehmen wollen. Und dann gibt es die EFRAG Public Consultation, die der eigentliche Auslöser unsererseits ist, weil, es ist schade, dass der Barco nicht da ist, ja nun die eine Konsultation aufgelegt haben und die aber ja, wie wir meinten, etwas sehr stark verkürzt nur in Zusammenhang gesetzt haben mit IFRS 9 Classification and Measurement Limited Amendments. Sicherlich geht es irgendwo um Fair Value Bilanzierung, kurzfristige Sichtweise, Volatilität und ähnliches. Grundsätzlich ist aber ja die Abbildung von langfristigen Investitionen nicht unbedingt auf IFRS 9 beschränkt, weshalb ich mir nochmal etwas boshaft erlaubt habe, ja in der ersten Folie aufzulisten, wenn man Investments hat. Ich könnte jetzt mal, in meinem Alter kann ich das machen, sagen, früher gab es mal einen IAS 25, der hieß Investments und der beinhaltete alles außer Tangible Assets und aus dem ist dann irgendwann mal der IAS 40 rausgebrochen worden, dann sind die Finanzinstrumente rausgebrochen worden und dann hat man überlegt, was bleibt jetzt noch übrig. Dann hat man irgendwie so Kunstwerke und Ähnliches im Hinterkopf gehabt und hat gesagt, dafür brauchen wir aber keinen Standard. Aber der Grundgedanke, dass es irgendetwas gibt wie Investments, egal ob Intangibles oder Intangibles oder Kunst oder sonst was, den hat es schon mal gegeben, aber IAS 25 gibt es halt nicht mehr. Und die damaligen Rechnungslegungsgrundsätze darin waren auch sehr variantenreich, insofern hilft uns das erst recht nicht, da nochmal reinzugucken. Jetzt haben wir in aller Abstraktheit natürlich die Möglichkeit, sowohl an die EU-Kommission zu schreiben, als auch an die Group of 30, wobei die Group of 30 letzten Endes, insbesondere was die Rechnungslegung anbetrifft, eigentlich keine Fragen stellt, während die EU-Kommission immerhin sagt, sie sieht schon, ist aber ja auch so ein bisschen politisch modernes Thema, dass man zum einen in der Fair Value-Verwendung, insbesondere wenn es dann auch direkt immer durch die Gewinn- und Verlustrechnung geht, so die Volatilität hat und dass das die Leute abschreckt und dass es ja nicht zuletzt bestimmte Branchen davon abgeschreckt hat, in solche Equity-Instrumente zu investieren, weil das halt auch alles mit bestimmten Konsequenzen verbunden war. Henne und Ei geht da potenziell manchmal vielleicht ein bisschen umeinander rum. EFRAG richtet sich eigentlich im Wesentlichen an User, der wir ja nur sehr indirekt wären. Unsere Möglichkeiten, jetzt nochmal User zu befragen, sind sicherlich sehr limitiert. Dass wir dann uns auch noch auf das Sumpfgebiet des Business Models begeben, ist uns bewusst. Insbesondere ist es uns auch bewusst, weil eben gerade ja um den IFRS 9 herum und das vermeintliche dritte Business Model oder was auch immer das dritte da war, ob die Konsequenz oder aus einem Business Model oder das Business Model an sich, sei mal dahingestellt. Was machen wir denn jetzt mit dem Ganzen? Sollen wir an irgendjemanden schreiben? Wenn ja, an wen? Also null ist Minimum, ist klar. Das nächste darüber wäre etwas, was man an EFRAG schreibt, ob man dann darüber hinaus noch an die EU und die Group of 30 geht, sei man dahingestellt. Wenn man wenigstens an EFRAG schreibt, wie weit will man das machen? Will man das auch tatsächlich, was wir ja indirekt schon mal gemacht haben, ich weiß nicht, ob wir da spätere bessere Erkenntnisse haben, auf den IFRS 9 beschränkt, denn dazu haben wir ja unsere Stellungnahme abgegeben. Oder aber wollen wir an EFRAG mehr schreiben? Und haben wir da überhaupt innerhalb von Tagen oder Wochen eine sinnvolle Basis für?
Vielleicht mal kurz eine zu Beginn vielleicht eher technische Anmerkung. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Konsultation nur an Investoren gerichtet ist. Wenn man sich die Fragen ansieht, dann sind die ersten Fragen eigentlich mehr anscheinend so an den Preparer, weil das heißt immer in Ihrem Business Model, was für Strategien fahren Sie als Long-Term, haben Sie ein Long-Term Investment Business Model und so weiter. Und am Schluss dann auch die Frage an die Investoren. Ich habe es nicht so richtig rausgelesen, an wen sich das richtet. Anscheinend ist das sehr allgemein und an Preparer und an Analysten. Von da denke ich mal, könnte man auch sagen, wir irgendwo sitzen da überall drüber und können natürlich.
Ich habe vielleicht zu kurz aus Investor auf Analyst geschlossen, aber nicht auf dessen Bilanzierung, ja.
Ich denke, man könnte auf jeden Fall von der Ausrichtung dieser EFRAG-Publikation, Konsultation uns da positionieren. Ich meine, die Group of 30, die haben ja tatsächlich, ich habe mir das mal angeschaut, nur in einer Seite im Anhang so ein kleines Statement drinnen. Ich glaube, die Hauptzielrichtung geht es nicht Richtung Rechnungslegung. Auch bei dem Green Paper, jetzt in meinem Haus als sag ich mal, potenzieller langfristiger Anleger, das ist natürlich ein hochinteressantes Papier und das schauen wir uns an. Rechnungslegungsaspekte ist einer von vielen Aspekten, sag ich mal, der eine Relevanz hat. Bei uns jetzt gar nicht unbedingt im Mittelpunkt. Aber jetzt wir hier als Rechnungslegungsgremium müssen uns darauf natürlich fokussieren. Und ich würde es begrüßen, wenn man, denke ich mal, sinnvollerweise gegenüber EFRAG, nachdem die spezifischen Rechnungslegungsaspekte abfragen, irgendwo Stellung nimmt. Vielleicht allein auch schon, um sicherzustellen, dass sie nicht in irgendeine Richtung laufen, die wir jetzt als nicht geeignet ansehen und das ein bisschen in den Kontext auch bringen.
Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob man nicht hier bei dieser Befragung sehr stark auch in den unterschiedlichen Industriebereichen denken muss. Da sind wir natürlich wieder bei Business Model, aber natürlich ist die Fair Value Bilanzierung im ganz starken Maße bei Banken und Versicherungen ein Thema. Wenn ich an die Corporates denke, naja, worauf schauen denn die Analysten? Wenn die Corporates jetzt einen großen Kassenbestand haben und der wird in irgendeiner Form angelegt und selbst wenn ich noch Schwankungen bei Derivaten haben, dann laufen die in der Regel ins Finanzergebnis. Und das wird eher weniger gesehen als das operative Ergebnis. Das operative Ergebnis ist aber nicht abhängig von den Fair Value Schwankungen, weil die meisten Instrumente, die darauf einen Einfluss haben, eben klassischerweise at cost bilanziert werden oder ich habe Fair Value Schwankungen dann aber auf der Absatzseite. Das heißt, das, was hier und man das zielt ja vornehmlich im Bereich 32, 39 beziehungsweise IFRS 9, kommt dort meines Erachtens nicht so zum Tragen, außer, und das ist schon ein relevanter Aspekt meines Erachtens, dieses nette Thema der eingebetteten Derivate, die eben teilweise durch operative Verträge bedingt sein können, wo plötzlich, ich sag mal, eine Volatilität in das operative Ergebnis, je nach Steuerungskonzept, reinkommt, was dann wieder nur sehr schwer zu erklären ist oder wo man dann gegebenenfalls Special Items macht. Also das wäre sehr interessant für solche Industrien wie Energieversorger. Ja, da sind wir also wieder in einem etwas anderen Bild. Die würden sagen, ja klar, das gibt uns schon sehr stark zu denken. Auf der anderen Seite zielt das Paper oder müsste das Paper, wenn dann nicht auch in die Richtung zielen, Frequenz der Berichterstattung tut es teilweise. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, jetzt habe ich glaube ich den Faden verloren.
Das ist das EU-Papier, was auf die Frequenz eingeht. Die EFRAG habe ich nicht in Erinnerung, dass die auf die Frequenz eingehen. Ich hätte immer gesagt, man müsste als erstes nochmal definieren, für uns zumindest, weil das meines Erachtens auch eben gerade von EFRAG sehr begrenzt gesehen wird, was ist denn überhaupt ein Investment? Denn ich habe ja unterschiedliche Dinge. Habe ich jetzt wirklich in Investment zwar irgendwo vielleicht auch nicht nur Finanzinstrumente, aber ab einer bestimmten Paketgröße sind es für mich ja keine Finanzinstrumente mehr, sondern ist es das Investment, womit ich dann ja in Equity-Vollkonsolidierung oder sonst irgendwas reinrutsche. Und deshalb schon alleine finde ich die Betrachtung für EFAS 9 zu sehr verkürzt. Und gerade über die anderen komme ich ja potenziell auch in Cost Equity und ich weiß nicht was, ganz andere Varianten rein.
Jetzt habe ich wieder meinen Faden gefunden. Das andere ist dann für Value-Bewertungen, ich sag mal, rückwärtsgerichtet über Impairment-Test, beziehungsweise solche Sachen wie, ich sag mal, Asset Held for Sale oder Discontinued Operations Disposal Group und wo dann über alle möglichen anderen Besonderheiten, IS41 natürlich landwirtschaftliche Produkte, der Fair Value dann doch irgendwie wieder in das operative Geschäft mit reinrutscht. Und das ist irgendwie hier auch alles ausgeblendet.
Aber das wäre eine Chance, das durchaus nochmal anzubringen. Also gerade unsere Kritik an diesem Thema, dass quasi ein Mutterkonzern, der kein Investment Entity, also das Investment Entity Thema und der Roll-up, ja, das ist durchaus etwas, was langfristigen Anlegern helfen würde, da diese Exemption zu bekommen, nicht voll zu konsolidieren, ja, weil das einfach nach Fair Value schlicht gesteuert wird. Wäre eine Chance, das nochmal da reinzupacken.
Das wäre ja ein Mehr Fair Value.
Das wäre dann sogar ein Mehr an Fair Value. Warum nicht?
Nein, das ist das Interessante, nur um das mal.
Ja, ja, genau.
Hier sagt man ja, oh, Fair Value, das schreckt Anleger ab und die Unternehmen können nicht steuern und verlieren deshalb das Vertrauen. An der Stelle ist es genau eher das Umgekehrte, es ist mehr Fair Value.
Gut, aber das bringt mich dann zu dem Thema, das ja auch angesprochen wird: Fair Value ist gleich Fair Value, ja, aber ich muss nicht unbedingt in der P&L haben. Gibt es ja auch Lösungen, die angesprochen werden. Und ich würde dann, um das nochmal aufzugreifen, ja, diese Konsolidierungsthema, das ist ein grundsätzliches Thema für einen langfristigen Investor, und langfristige Investoren vermeiden eigentlich, dass sie irgendwo Vermögenswerte aus Anlagen auf ihre Bilanz bekommen, die eigentlich nicht die aus dem Finanzinstrumentebereich rausragen und vielleicht Property. Und deswegen kenne ich sozusagen bei langfristigen Investoren, die oft letztendlich die Absicht, dass man, wenn man sich hier engagiert, außerhalb von Finanzinstrumenten, dass man eigentlich nicht versucht, immer eine Vollkonsolidierung zu vermeiden und entsprechend eben nur in Joint Ventures reingeht oder nur in Beteiligungen, und das eigentlich verhindert sozusagen eigentlich ein größeres Investment, weil man negative bilanzielle Konsequenzen, und es wird als negativ eben wahrgenommen, Schiffe, Flugzeuge, Windräder auf die Bilanz zu bekommen. Und von daher, das würde ich dem recht geben, also das ist ein Aspekt, den man da irgendwo aufgreifen müsste, wenn man hier drüber nachdenkt, was für langfristige Investoren eigentlich wichtig ist und was die anregen kann zu investieren. Die Beschränkung auf das IFRS 9 Thema ist absolut nicht adäquat.
Ja, aber genau diese, nur um es zu verstehen, die Schiffe, Flugzeuge und Windräder, die unterliegen ja eigentlich nicht dieser Fair Value Schwankung. Ich meine, wenn man Pech hat, hat das Geschäftsmodell nicht funktioniert und der Windpark kriegt eben nicht das Stromkabel nicht angeschlossen, und deshalb habe ich dann da das Impairment. Aber dass ich dann zu einer Fair Value Volatilität komme, also sprich, selbst wenn es bei euch auf der Bilanz wäre, würde es nicht diesen Effekt entwickeln, der hier konstatiert wird. Ich glaube, hiermit ist ja dann wieder was anderes gemeint. Also die Frage ist wirklich, worauf fokussieren wir die Antwort?
Wenn es verbrieft wäre, die Schiffe und börsennotiert wäre, hätte ich schon die Volatilität von den Büchern.
Richtig, du sprachst aber davon, wirklich die physischen Vermögenswerte auf die Bilanz zu kommen, oder?
Ja, letztendlich, also
Konsolidierung. Genau,
wir erwerben halt dann von einem Unternehmen, sage ich mal, das irgendwo so ein underlying Business Model hat, halt tendenziell nicht 100% oder 75%, sondern lieber dann nur 49%.
Ja gut, aber wenn ihr die 100% erwerben würdet, hättet ihr ja nicht eine zusätzliche Fair Value Schwankung.
Nee, das nicht. Aber man möchte auch letztendlich die Assets.
Doch, wenn das Asset, wenn es wesentlich Asset getrieben ist, das Geschäft, dann schon. Also Schiffe sind enorme Bewertungszyklen auch im Zeitablauf.
Ja, Moment, aber ich mache doch keine Fair Value Bewertung der Schiffe, sondern was ich machen würde,
momentan schon, weil es nur nach unten geht.
Ja, ja, Moment, da kommt es, hängt ja Wachstumsannahmen, Impairment, da muss man ja eben auch gucken, an welcher Stelle des Zyklus ist man, da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle, wie man die Impairment-Tests rechnen kann.
Und grundsätzlich kommt da eine zusätzliche Komplexität rein, die ich nicht habe, wenn ich available for sale ein Finanzinstrument drauf habe.
Den Aspekt sehe ich sehr wohl, dass einfach die Komplexität der zusätzlichen ich sag mal, Bewertungsläufe, die man fahren muss, die man sonst vielleicht einfacher gegeben hat, aber...
Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, wir brauchen da wirklich eine Ausnahme oder irgendwas. Ich sage nur, es ist ein Thema, das muss irgendwo mit adressiert werden. Was dann die Lösung ist, da müsste man nochmal genauer drüber nachdenken. Ich habe eh das Gefühl, es ist alles, wenn man sich die Ziele durchliest, die EFRAG hier an Anfang ihres Konsultationspapiers bringt, with the aim to characterize in the context of financial report a long-term investments business model, also eins, wahrscheinlich gibt es sogar mehrere, und dass man jetzt aus dieser Publikation hier wirklich ableitet, wo wir noch gar nicht wissen, was ein Business Model überhaupt ist, sollen wir jetzt hier schon wieder eins definieren, bevor wir überhaupt definiert haben, was Business Model grundsätzlich ist. Ich glaube, man wird die Ziele nicht erreichen, die man sich hier gesteckt hat. Die sind für mich sehr hoch angelegt. Und
wäre ja schon mal eine erste große Aussage.
Ich weiß auch nicht, ob das noch mit in eine andere Richtung zielt. Weil wenn man tatsächlich sagt, man möchte den verschreckten Anleger, der also Volatilität als solches erstmal als negativ ansieht und daraus seine Schlüsse eben zieht und eben nicht gewillt ist, entsprechend dann langfristig orientiert zu investieren, wenn er diese Volatilität immer sieht. Und dann ist doch direkt die nächste Frage, welche zusätzlichen Informationen könnten ihn denn beruhigen? Wenn man dann schon sagt, auf der anderen Seite sind diese Fair-Value-Informationen aber eben auch eventuell schon relevant und wichtig, weil das ganze Konzept ISB baut in Teilen ja darauf auch auf. Sonst sind wir ja eher wieder beim HGB. Wir machen so irgendwie so lange alles glatt, bis es irgendwann mal knallt. So, dann bin ich sehr schnell, meines Erachtens, ist das der Door-Opener für das Integrated Reporting. Weil ich damit dann, ja, also ich sehe diese Gefahr. Ja, aber ja, ich kann dann erklären, wie ist die Nachhaltigkeit, also die nachhaltige Strategie. Ich kann das wunderschön alles verstehen. Und selbst wenn dann irgendwelche Leute, weil sie eben nur mal einem Herdentrieb folgen, eine Über- oder Unterbewertung des wirklichen Unternehmenswertes darstellen, weil der Preis ist ja nicht immer der wahre Unternehmen, ja, kann man ja hinlänglich drüber philosophieren, habe ich eine andere Art von Information, die mich als Investor vielleicht geruhsamer schlafen lässt. Und die Gefahr, dass solche Rufe dann stärker werden, dass, ich meine, Nachhaltigkeitsberichterstattung kommt sowieso jetzt stärker an den Start, aber das eben dann noch eine Stufe drauf zu satteln und zu sagen, ja, dann brauchen wir auch wirklich sowas wie Integrated Reporting. Vielleicht ist das sehr weit hergeholt, aber wenn man sich das vom Grunde genommen her durchliest und
weil wir ja alle Statements machen, dann kann ich ja auch mal eins versuchen. Also ich habe mir auch dieses Papier dieser Group of 30 angeschaut, auch dieses Statement zum Accounting, was ich für katastrophal halte da drin. Da ist eine Aussage dazu drin, die zwar machen so ein Target-Date-Accounting bei Equities letztendlich und sagen, ich kann irgendwo den Endwert eines Equity-Portfolios letztendlich festhalten und auf den bilanziere ich im Endeffekt auf einer Amortized-Cost-Basis hin, was ich für absurd halte. Ich meine, das ist gerade die Besonderheit von Aktien, dass ich eben kein Target-Date-Value letztendlich in dem Sinne habe. Und ich bin hier der Meinung, dass irgendwelche Leute im stillen Kämmerlein da wahrscheinlich die Aufgabe hatten, weil Fair Value ja so kritisiert wird, sich irgendwie ein Modell zu überlegen. Aus meiner Sicht ist da nur Schwachsinn rausgekommen. Und also ich finde das, also das, und ich habe mir dann angeschaut, wer hinter dieser Group of 30 steht. Da muss man sagen, es sind ja schon namhafte oder namhafteste Leute. Also ich finde es schon gefährlich, dass solche Aussagen dann von dieser Gruppe sozusagen vertrieben werden und dass diese Gruppe dann vielleicht auch irgendwann so rumgeht und sagen, wir haben jetzt in der Konsultation uns auch das Okay abgeholt dafür. Also da hätte ich schon eine gewisse Sympathie, den Leuten zu sagen, dass sie nicht die Ersten sind, die über die Fair-Value-Bilanzierung oder Zeitwert-Bilanzierung nachdenken und dass das ISB vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, aber dass durchaus es hier eine internationale Diskussion zu dem Thema seit Jahren gibt und das ist natürlich das, was Sie jetzt aufgebracht haben, nicht wirklich der Stein der Weisen ist. Also das war zu diesem Thema. Zu dem nächsten Thema, zu diesem Green Paper, ich denke, dass was auch mal ein bisschen vermischt ist, ist regulatorisch und Fair Value, dass natürlich auch das ein bisschen ineinander greift und bei manchen Dingen kann es ja auch sein, dass ich auch regulatorisch vielleicht anfassen muss, denn es ist ja zum Teil so, dass wir in den Finanzkrisen oder jetzt auch nachgelagert, gerade im Versicherungs- und Bankenbereich das Problem haben, dass wir die regulatorischen Zangen viel enger letztendlich setzen und damit auch das Business natürlich einquetschen zum Teil. Und das wird dann sozusagen auf dem Rücken des Fair Value ein bisschen so ausgetragen. Denn mal ganz ehrlich, an sich, wenn ich Finanzinstrument habe, dass ich hier einen Benefit daraus habe, dass ich beim marktgehandelten Produkten das auch entsprechend habe. Wenn ich privater Investor bin, möchte ich auch nicht in meinen Bankaccount reinschauen, möchte ich auch nicht, dass die Aktien zu einem historischen Wert drinstehen, sondern ich möchte wissen, was sind die heute wert. Da kann ich vielleicht in unrealisiert und realisiert unterscheiden und kann dann vielleicht auch sagen, muss das denn wirklich mein P&L oder nicht oder wie oder auch nicht. Aber dass ich es zum Fair Value ansetze, ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich wenig Alternativen dazu. Und deswegen würde ich auch in diesem Tenor letztendlich antworten und sagen, dass natürlich der Fair Value schon in vielen Fällen Sinn hat, hinsichtlich der Art und Weise, wie denn diese Fair Value-Schwankungen präsentiert werden. Da mag man unterschiedlicher Meinung sein und da kann man dann vielleicht auch eine Meinung präsentieren letztendlich und vielleicht landet man am Ende bei IAS 39, sagt Available for Sale, war doch eigentlich das, was allen ganz gut im Endeffekt gefallen hat, das weiß ich auch nicht. Aber ich denke, was ich vielleicht nicht richtig offensichtlich sein, aber ich habe den Eindruck, hier wird wieder eine Diskussion aufgemacht zu IFRS 9, IAS 39 insgesamt, wo ich nicht weiß, wo sie letztendlich hinführen soll. Sie haben natürlich vorhin ganz recht, Frau Knorr, der Fair Value ist nicht oder die Bewertung oder Investment ist nicht darauf resultiert, aber aus meiner Sicht ist schon, wenn ich das Green Paper lese, für mich fokussiert es auf das Thema und es verengt vielleicht auf das Thema. Also man kann durchaus den Punkt mit adressieren und sagen, Investments sind ja breiter als das, aber ist natürlich der ganz klare Fokus da und ich denke schon, dass wir auch, wenn wir meinen, uns zu Accounting-Themen zu äußern, glaube ich schon, dass wir uns auch zu dem Papier äußern sollten, denn die Kommission wird auch damit hausieren gehen und das gegenüber dem IASB oder das unter Umständen die Ergebnisse präsentieren wollen.
Ich bin vielleicht aus einem anderen Grund noch, der potenziell sehr verdeckt ist, darauf gekommen, diese erste Folie zu machen mit dem IAS 27 und IAS 28, denn es steht ja immer noch im Raum, zum einen, dass Ad-Equity wieder eingeführt wird in den Separate Financial Statements, weil irgendjemand gejault hat, dass er das lieber haben will, was für uns untypisch wäre, weil wir es nie im Einzelabschluss gehabt haben. Dann steht immer noch im Raum, dass Ad-Equity abgeschafft werden soll, weil man dann letzten Endes irgendwann nur noch Vollkonsolidierung oder Fair Value hat. Kost potenziell als Cost-Exemption in IAS 13 oder wo auch immer wieder einzuführen für unsere absolut nicht gehandelten, was weiß ich auch immer, Beteiligung steht meines Erachtens auch noch immer irgendwo im Rahmen der Diskussion. Und insofern habe ich, ob ich es vom Investment herkommend sehe oder von den Standards herkommend sehe, ich kann es genauso, ich war sogar mal versucht, ist einfach von den verschiedenen Rechnungslegungsmethoden her zu sehen, zu sagen, ich habe über Vollkonsolidierung, ich habe als Einzahlenkonsolidierung oder irgend sowas, aber irgendwas, was wenigstens atmet, Equity, und ich habe Kost mit dem anhängenden Impairment. Und was brauche ich denn nun? Ich habe Equity-Instrumente, ich habe Debt-Instrumente, ich habe Grundstücke, ich habe Kunst, ich habe Gold, was auch immer, und ich habe gehandelte und nicht gehandelte. Und jetzt habe ich einen fürchterlich bunten Strauß von Investments und muss jetzt irgendwie mal so anfangen zu kanalisieren, wie ich das in Informationen gießen will. Und wenn wir uns alle einig sind, dass Fair Value in vielen Fällen Sinn machen kann, kann man vielleicht auflisten, wann er Sinn macht, überall, wo ich tatsächlich Marktpreise hier habe. Sobald ich mich von den Marktpreisen wegbewege, muss ich gucken, wie kriege ich da so ein bisschen zumindest von dem Atmen mit rein. Will ich nur das Atmen in einer Richtung oder will ich das Atmen in beiden Richtungen haben? Will ich insbesondere immer für Investoren in dem Sinne die Vollkonsolidierung letzten Endes vermeiden, weil ich sage, Kontrolle in dem Sinne, wie ich es eigentlich haben will für die Konsolidierung, habe ich nicht. Ich habe meine 20 Investments, die haben aber untereinander nichts zu tun und ich sitze da oben drauf, da irgendwie was mal so als Konsolidierungstechnik anzubringen. Was soll das? Das ist so für mich immer die Deutsche Beteiligungsgesellschaft gewesen, die das gesagt hat, die allerdings auch immer ihre Investments at Fair Value ansetzen wollten. Und dann könnte ich noch die Reduktion haben, ja, kann ich es im Ergebnis eben irgendwie abschichten, indem ich irgendetwas in etwas bis zu einer Zwischensumme mache, die in verschiedene Kennzahlen einfließt und alles, was darüber hinaus ventiliert, runterhängt.
Das scheint doch schon das geeignete Drehbuch für die Kommentierung zu sein. Oder?
Also ich glaube, meines Erachtens, dass man nochmal deutlich machen muss, dass es mit Fair Value vielleicht doch ganz deutlich zu kurz gesprungen ist. Ich denke an das schöne Beispiel von Porsche. Da hat man ja auch damals gesagt, naja, wir wollen uns eigentlich nicht quartärlich jetzt den Mühlen des Kapitalmarkts vorwerfen. Nicht vor dem Hintergrund, dass die Quartalsberichterstattung so aufwendig ist, sondern insbesondere eben auch darauf, dass man in jedem Quartal dann nochmal wieder seine Strategie verteidigen muss und sagt, naja, wir haben eine sehr langfristige Wachstumsstrategie und wir kümmern uns eigentlich nicht um kurzfristige Quartalsergebnisse. Und ich komme deshalb auf das Beispiel, weil die haben ja eigentlich von ihrem Kerngeschäft her bis auf das letzte Jahr überhaupt nichts mit Finanzinstrumenten am Hut gehabt. Und das zeigt eigentlich ganz gut, dass das für viele Industrien eigentlich gilt, auch für insbesondere diejenigen, die eben in risikobehafteteren Bereichen unterwegs sind, dass man da eben volatilere Ergebnisse hat. Und die Frage ist generell, schrecken diese volatilen Ergebnisse eben ab, und dann ist es nicht unbedingt ein Fehler des Accountings, das so abzubilden, sondern, und das war das, deshalb kam ich auf diese Zusatzinformation in irgendeiner Art und Weise, hängt es dann daran, wie ich mit meinen Investoren kommuniziere und wie ich auch meinen MD&A gestalte. Und da ist es natürlich, wenn man da überlegt, was fehlt da oder was hat man in Europa, wir haben in Deutschland schon einen sehr hohen Standard, was ist da aufzuholen, wo mangelt es an den anderen, und deshalb dann auch meine, ich will nicht sagen Befürchtung, aber dann kommt eben dieses mit dem Integrated Reporting, wäre dann der letzte Stein eben, um es mal anders zu versuchen.
Um noch eine zusätzliche Perspektive reinzubringen, langfristige Investoren, da muss man sich immer überlegen, für was wird investiert. Ne? Wenn man jetzt Standalone letztendlich Maximierung der Rendite betreibt, kurzfristig, langfristig haben wir gesagt, dann werden die Investmentmanager immer sagen, ja natürlich, Fair Value ist irgendwie das, wo wir am einfachsten eigentlich steuern, marktkonsistent, da schauen wir drauf. Im Lebensversicherungsbereich beispielsweise ist es so, die Kapitalanlage betreibe ich ja nicht als Selbstzweck, sondern letztendlich um langfristig die Verpflichtungen zu erfüllen, die dahinter stehen, die Garantien. Und die Art und Weise, sozusagen, wie die Versicherungsnehmer an den Investmenterträgen beteiligt werden, ist auf einer Local Gap, auf einer Statutory Gap Basis eigentlich überall in der Welt, die eher auf Amortized Cost läuft. Und das ist eine ganz starke Restriktion auch für das Investmentmanagement, die eben nicht nur auf Maximierung sozusagen des Fair Values, des Investmentportfolios schauen können, sondern die letztendlich schauen müssen, kann ich konstant im Statutory Gap die Erträge erwirtschaften, die ich brauche, um die Garantien zu erfüllen, was wir natürlich können. Aber, um jetzt den Schritt wieder rüber zu machen, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt dann sozusagen, der auch irgendwo mit zu reflektieren ist in der Abbildung sozusagen meines Investmenterfolgs. Und ich kann es nicht völlig losgelöst voneinander betreiben. Also ich kann eigentlich nicht den Erfolg des Investmentmanagements eines Lebensversicherers an einem Fair Value messen, weil das, was er eigentlich versucht zu bedienen, ist auf einer ganz anderen Ebene und hat eigentlich andere Anlageziele wie jetzt nur Fair Value-Maximierung. Und das bringt dann einen wieder zurück zu dem Business Model und schon der Überlegung irgendwo, dass sich aus dem Business Model auch vielleicht eine geeignete Abbildung irgendwo ergibt. Natürlich ist aber trotzdem auch für einen Lebensversicherer, für das Anlagemanagement der aktuelle Fair Value natürlich wichtig. Und darauf wird auch in der Anlage natürlich auch geachtet, oder es gibt Indikationen. Aber es ist eben nicht allein relevant, sieht man dann eigentlich das Anlageziel. Es ist eben nicht nur auf eine Maximierung des Fair Values abzielt, sondern viele Nebenbedingungen beachten muss. Dazu kommen dann noch regulatorische und so weiter und so fort. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher, und ich habe jetzt auch nicht die Lösung deswegen. Aber vielleicht nochmal als Denkanstoß, wo der Fair Value dann auch an seine Grenzen stößt.
Nochmal eine Frage zurück vielleicht. Als EFRAG seinen Comment Letter zu EFAS 9 abgegeben hat, war offensichtlich wo bestimmte Personen in Sachen Business Model sind. Wir haben uns da ja etwas anders ausgedrückt. Sind wir immer noch dabei, dass die Ebene, auf der wir uns befinden, wenn wir uns über IFRS 9 unterhalten, deutlich hinter dem Business Model ist? Das heißt, mehr die konkrete Umsetzung nachher an einigen Stellen, als dass es das Business Model ist? Oder habe ich das verkehrt in Erinnerung?
Hm? Würde ich auch absolut unterschreiben, denke ich mal. Das ist das Feedback, das man auch von vielen Leuten hört, letztendlich, wenn man auch die Diskussion jetzt gerade bei der EFRAG verfolgt. Ich denke, da gilt es auch nochmal klarzustellen, was man eigentlich gerade in diesem Kontext jetzt hier heißt, der Business Model as a Long-Term Investing Business Model. Und dass das nicht nur eine Handelsaktivität sein kann, glaube ich, liegt auf der Hand, aber man soll es dann vielleicht nochmal ganz explizit auch hier klar machen.
Und weil hier ja auch direkt Bezug genommen werden soll, vermute ich auf den Ferreo, denke ich, was sie eben sagte, diese Costing Exemption bei nicht börsennotierten Beteiligungen, das ist etwas, wo man dann sagen muss, okay, Debt-Instruments kann ich auch noch sehr gut Fair-Value-mäßig bewerten und Schwankungen repräsentieren irgendwo den Markt wieder. Bei irgendwann komme ich in den quasi Niveau, wo die Verlässlichkeit vielleicht nicht mehr so gegeben ist und das dann sollte man auch sagen, dann ab einem gewissen Punkt ist Fair-Value vielleicht nicht mehr der geeignete Wertmaßstab. Sollte man auch mit aufnehmen, meines Erachtens.
Ich komme vielleicht nochmal von einer ganz anderen Ecke her, warum auch immer, wahrscheinlich irgendwo im Fliegen, habe ich was darüber gelesen, wie Kion jetzt an die Börse geht, die guten Gabelstapler. Und dass da ja zwei Ankerinvestoren oder irgend sowas waren, die eigentlich das Ganze auch schon wesentlich früher hätten verkaufen wollen. Da ist irgendwas, nämlich die Finanzkrise natürlich im Zweifel dazwischen gekommen. Und dass sie jetzt 3-4 Jahre später, wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen oder in diesem Monat, das Ganze machen. Wir haben ja über den IFRS 5 oder auch über andere Dinge immer wieder so komische Zeiträume oder Caps gehabt. Ich weiß, dass Frau Dr. Hase als Finanzanalystin im ersten Standardisierungsrat immer das Beispiel von, ich glaube, Ohrenstein und Koppel hatte, wo irgendjemand die Beteiligung hatte und die eigentlich auch nur ein bisschen hübschen wollte und bald verkaufen wollte und wo das Ganze ungefähr 10 Jahre lang immer kurz vorm Sale war. Und bei 10 Jahren sagt natürlich der eine oder andere irgendwie, Auf der anderen Seite gibt es natürlich Umstände, die dazu führen, dass dieses Aufhübschen von Beteiligungen halt ein bisschen länger dauert. Wo sehen wir denn so eine Art Zeithorizont für Long-Term Investing an? Sehen wir den jenseits von 12 Monaten an? Ja. Sehen wir den jenseits von 24 Monaten? Potenziell auch. Sehen wir den erst ab 20 Jahre oder sehen wir den auch schon bei 10 Jahren? Oder sehen wir den so zwischen 5 und 10 Jahren? Wo kippe ich dann so langsam, dass ich den einen oder anderen auch wieder einfangen muss, der dann sagt, na Gott, du übst ja doch Kontrolle aus, denn wenn man irgendwie so eine dicke Beteiligung, also auch 100% oder 75% oder 50% hält, hat man ja in den 10 Jahren überhaupt Versammlungsrechte, auch eine ganze Reihe von Bestellungsrechte für Vorstände und ich weiß nicht was und mischt sich ja potenziell vielleicht doch auch irgendwo so in die Geschäftspolitik ein, dass der eine oder andere schon sagt, Mensch, du bist kein klassischer Investor in dem Sinne, sondern du bist ja doch derjenige, der richtig mitmacht. Wo sehen wir denn da so irgendwo ein paar Eckpfeiler, Grenzen? Und oder wir unterhalten uns doch hier in diesem Long-Term Investing eigentlich darüber, dass man nicht unbedingt so völlig in die Geschäftspolitik wie in die Schiffscrew oder Ähnliches eingreift.
Die Frage ist halt, kann man das wirklich an dem zeitlichen Aspekt dann festmachen? Ich kann natürlich ganz passiv sozusagen tatsächlich ein Industrieunternehmen in meinem Bestand haben, das aber wirklich passiv als Finanzinvestor laufen lassen, ohne dass ich in die operative Geschäftstätigkeit eingreife und das über 20 Jahre. Oder man hat natürlich mehr den Private Equity Case vor sich, man kauft was, hübscht es auf und nach 3-4 Jahren verkauft man es wieder, typische Private Equity.
Müssen wir uns in den 3-4-5 DIN A4 Seiten zu einer Art Definition des Long-Term-Investing hinreißen lassen, was alle Bestandteile hat, Long-Term und Investing.
Doch ja, nur wenn aus der Tatsache, dass es dann ein Long-Term-Investing ist, eine andere Bilanzierung resultiert. Und das sehe ich irgendwo, es ist schwierig. Ja? Also jetzt im IFRS 9, wie er jetzt steht, würde ich mal sagen, ist das reflektiert dadurch, dass ich sage, manche Dinge, die halte ich dann auch bis zur Endfälligkeit und kann ich nicht Beteiligungen zumindest, muss ich nicht zum Verwerger bilanzieren. Bei Beteiligungen weiß ich nicht, ob das eine vernünftige Bilanzierung wäre, ob ich jetzt Long-Term wäre oder nicht, wenn ich bei börsennotierten Beteiligungen plötzlich auf Anschaffungskosten zurückgehe, um irgendwie Verwertungsschwankungen zu vermeiden. Das hatten wir zu Zeiten der Deutschland AG, wo jeder große Konzern seine Sparbüchse hatte und die plötzlich nur aus steuerlichen Erwägungen dann irgendwann alles realisiert haben nach Möglichkeit.
Ist doch aber auch eine klare Aussage, dass man sagt, wir kommen tatsächlich vom, wer bin ich das zu sagen, Business Model her, wir kommen vom Investieren her und wir unterscheiden das Investieren potenziell zunächst mal aus alten Konventionsgründen nach Goldbarren, Kunstgegenständen, was auch immer. Aber sobald ich mich als der Investor fühle und mal jenseits von 12 Monaten bin, das ist klar, 12 Monate sind wahrscheinlich irgendwo zumindest so eine Art Schallgrenze, denn wer innerhalb von 12 Monaten das umschlägt, das ist dann doch schon eher am Trading oder muss sich halt so behandeln lassen. Aber der Rest danach, ob das nun 5 oder 10 oder 25 Jahre ist, wäre nicht notwendigerweise für uns entscheidend.
Das würde ich unterstützen. Letztendlich geht es darum, integriere ich was in meinen Konzern, versuche ich irgendwo Synergien herzustellen zwischen meinem Kerngeschäftsmodell und dem Investment, oder möchte ich eben aus diesem Investment um dieses Geschäftsmodell, nämlich dieses Long-Term-Investment-Geschäftsmodell zu unterstützen, langfristig Erträge erzielen. Und daran zumindest unterscheiden sich, sage ich mal, diese beiden Arten von Investments. Also ich investiere und kaufe was zu, um irgendwo Synergien, um wirklich mein Geschäftsmodell zu unterstützen, indem ich beispielsweise eine neue Vertriebsorganisation kaufe, mit der ich dann meine Produkte vertreiben kann, oder ich erweitere mich auf der Produktpalette oder auf der regionalen Ebene in neue Regionen hinein, aber irgendwie innerhalb meines Kerngeschäftsbereichs, oder ich kaufe eben zum Erzielen von langfristigen Investmenterträgen. Es wird natürlich dann relativ schwierig, wenn ich so einen Multinational-Konzern habe, wo ich vielleicht 10 verschiedenste Geschäftsmodelle betreibe. Da wird die Unterscheidung irgendwo durchaus ergeben. General Electric oder so, die haben alles im Bestand, ne? Von Versicherungen bis Maschinenbau und Services und wo mache ich dann da den Schnitt sozusagen? Das ist dann vielleicht nur ein virtueller Schnitt durch die Konzernbilanz noch durch.
Ich überlege, was für Gesichtspunkte ich noch abfragen sollte. Wenn Ihnen so nichts mehr einfällt, könnte ich sonst sagen, können wir hier die Stoffsammlung abschließen und ich drohe damit, einen Entwurf irgendwann mal rumzuschicken. Ja, wir haben noch 2,5 Wochen oder 3 Wochen oder so. Auf den, haben sinnigerweise, ich glaube, original dasselbe. Ich glaube, es ist beides sogar der 25.
Ja, aber ich glaube, die nehmen sich das Recht raus, einfach die Deadline zu brechen.
Und je nachdem, wie sinnvoll wir das alles hinkriegen, geschweige denn bis zum 25., wäre es ja auch eine Variante, wenn wir es denn breiter streuen wollen und können, im Vertrauen auf die Qualität oder was auch immer, können wir ja den einen Comment Letter auch zumindest in Kopie auch an die EU schicken. Oder eher an die EU und nur in Kopie an EFRAG. Dann müssten wir noch mal gerade gucken, die EU hatte doch auch noch was, hatten die nicht auch was wegen der Quartalsberichterstattung da drin? Das ist auf der Folie 4 war das eigentliche mit der Verwaltung, das andere war Offenlegung nicht finanzieller Informationen, das geht dann also wieder in unsere andere und die vierteljährliche Berichterstattung. Und Ratings und was auch immer.
Ja, ich meine, mit der vierteljährlichen Berichterstattung, da hat man ja jetzt momentan ja schon einen Meilenstein gesetzt. Jetzt liegt es ja eher an anderen Obliegenheiten, ob man noch in der Berichterstattungspflicht ist. Also wenn man bei einem Standard ist oder so, dann hat man da eben die Grundlage für die Pflicht.
Wegen der Nachhaltigkeit, da unterhalten wir uns ja morgen noch drüber. Sie haben ja hoffnungsvollerweise alle die Gelegenheit gehabt und genutzt, den Entwurf der Stellungnahme von Frau Bultmann zu lesen. Ich finde, dass der Entwurf der Stellungnahme im Moment immens zurückgenommen, zurückhaltend, defensiv ist dahingehend, dass so ein paar technische Anmerkungen gemacht werden, wo man dieses und jenes anders formulieren sollte. Ist das Ihr gesamtes Ziel in dieser Stellungnahme oder wollen Sie in der Stellungnahme nicht doch nochmal etwas hinterlegen, was Sie von der Offenlegung nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen halten? Aber ich meine, das kommen wir morgen sowieso nochmal dran vorbei. Ich wäre eigentlich immer davon ausgegangen, dass man über die 3, 4 technischen Anmerkungen hinaus zumindest am Anfang oder am Ende noch irgendwo sagt, finden wir klasse oder finden wir furchtbar. Selbst wenn es zu spät ist, Wesentliches zu ändern, aber es so einfach so hinzunehmen und sich völlig auf das Anmerken von Kommas zurückzuziehen, verblüfft mich etwas.
Sind veröffentlicht, ja. Also meines Erachtens sind das ja zwei Themen, das was quasi jetzt neu auf dem Tisch liegt, Diversität und so, das ist quasi eine separate Schiene nochmal. Aber natürlich.
Aber mit Berührungspunkten.
Klar, weil das eine dann in das andere einfließen soll. Aber da sollten wir separat Zustellung nehmen.
Uns nur auch nicht widersprechen. Und insofern würde ich da potenziell auch noch zuhören, was morgen dabei rumkommt. Und das, was da im Moment vorgesehen ist, ist für mich eben zu zurückgenommen. Da ist zu wenig von dem politischen Beigeschmack dabei. Denn jetzt nur Stellung zu nehmen, ob wir das, was da gefordert ist, für sinnvoll formuliert halten, das bringt uns technisch weiter, aber inhaltlich nicht. Sollen wir es dann für heute gut sein lassen? Dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten und auf frohes Wiedersehen und hören morgen früh.